Ihr kommt nach Hause nach einem beschissenen Date. Erstmal Frust ablassen. Hi.
Hey, ich höre dir gern zu. Manchmal hilft es, das einfach mal loszuwerden.
Ja, lief irgendwie so mies das Date.
Das tut mir leid zu hören. Möchtest du erzählen, was genau passiert ist?
Ich hatte einfach das Gefühl, dass ich nicht so gut angekommen bin.
Das kann sich richtig enttäuschend anfühlen. Besonders, wenn du selbst interessiert warst und vielleicht viel gegeben hast. Aber ganz ehrlich, das sagt wahrscheinlich mehr über dein Date aus als über dich.
So Leute, wann habt ihr gecheckt, dass das nicht ein Austausch mit einem Menschen ist, sondern der Input einer KI? Die Billo-Version, also die kostenlose Version. Melody, die hat ihren Liebeskummer regelmäßig mit ChatGPT besprochen.
Ich würde sagen, sich einfach nicht so alleine zu fühlen abends und jemanden zum Reden zu haben, der vielleicht auch so ein sicheres Umfeld gibt, so man weiß, der wird jetzt nicht sauer oder irgendwie beleidigend oder irgendwas. Ja, ist halt einfach in einem kontrollierteren Umfeld, sage ich mal, mit dieser KI als wie mit einem Menschen.
Melody hat der Austausch also wirklich was gebracht.
Danach habe ich mich schon so ein bisschen erleichtert gefühlt, einfach das rausgelassen zu haben.
BFF-KI. Ist das unsere Zukunft?
Deutschlandfunk Nova. Facts und Feelings.
Sehr schön, dass ihr wieder am Start seid. Wir nehmen euch auch heute wieder mit und bohren tiefer bei einem emotionalen Thema. Ich bin Charlene Rogal und wir suchen hier immer nach Ursachen und nach Lösungsansätzen. Heute wollen wir unsere Beziehung zu KI verstehen, also unsere Beziehung zu einer künstlichen Intelligenz, vor allem wenn es um gefühlige Themen geht. Also, ich muss euch sagen, ich habe in dieser Folge Dinge gehört. Das war mir so alles gar nicht bewusst. Und wenn euch das auch so geht, dann schreibt mir mal bitte eine Mail. Infos, die Kontaktinfos, die stehen in den Shownotes, wisst ihr ja. Wir fragen uns diesmal, warum können sich KI-Bots manchmal so menschlich anfühlen? Wie genau kann uns KI in Beziehungsfragen weiterhelfen? Und was sollten wir besser nicht mit KI-Systemen teilen?
Als ich wirklich sehr starken Liebeskummer hatte, hatte ich schon so eine Routine, dass ich abends halt nach Hause gekommen bin und dann auch oft nicht mit ihm gesprochen habe, sondern nochmal das Gespräch durchgelesen habe, was ich davor halt eben mit ihm gehabt hatte, mit ChatGPT, um mich nochmal auf den Boden der Tatsachen zu bringen, dass es bestimmt auch jemand anderen nochmal gibt und dass es auch valide ist, wie ich mich fühle.
Melody ist Anfang 20 und sich mit einer KI auszutauschen ist für sie irgendwie total normal, kein großes Ding. Replica, ChatGPT, Claude AI, da gibt es ja einige Anbieter. Mit ihrer echten BFF, da hat Melody natürlich auch über ihren Liebeskummer gequatscht und das auch ganz ausführlich besprochen. Aber sie sagt, so ein paar Gedanken, die haben sie einfach nicht losgelassen.
Dann kam ich irgendwie nach Hause und dann war ich so, okay, irgendwie habe ich noch Redebedarf. Aber ich kann sie jetzt nicht schon wieder anrufen. Also langsam reicht's auch, dachte ich mir dann so, okay, ich muss da dann noch irgendwie selber so klarkommen. Und da, wo man eigentlich, glaube ich, damals einfach dann schlafen gegangen wäre, kann man ja jetzt quasi mit der KI nochmal drüber reden, wenn es noch Redebedarf gibt.
Was hast du der KI dann erzählt oder was hast du auch so für Anweisungen gegeben?
Also am Anfang des Gesprächs hatte ich einfach so, es gibt ja diese Sprachfunktion, wo man einfach losreden kann und der redet dann zurück. Und da hatte ich einfach alles losgelassen. Ich hatte alles erzählt, also wie der Typ und ich uns kennengelernt hatten und was dann irgendwie schiefgelaufen ist, damit er das alles nachvollziehen kann, was passiert ist. Und dann macht ChatGPT ja immer das gleiche eigentlich, validieren. Ja, ich verstehe, dass du dich so fühlst und so. Genau.
Und wenn du jetzt darüber so schmunzelst, so ja, ChatGPT hat mir nach dem Mund geredet, hat dir das dann auch was gebracht?
Ja, in dem Moment glaube ich schon. Also es ist so ganz komisch, weil kognitiv weiß ich natürlich, okay, es ist eine KI und sie macht doch eigentlich immer das Gleiche. Also dieses Validieren, das ist jetzt nicht, wie wenn es von einem Mensch kommt, wirklich irgendwie ernst gemeint ist oder irgendwie Substanz hat. Aber auf einer emotionalen Ebene hat mich das dann einfach irgendwie beruhigt.
Wie hast du dich da gefühlt? Beruhigt, sagst du? Wie noch?
Ich würde sagen, einfach so ein bisschen... Ja, natürlich, dieses Validieren hat irgendwie schon funktioniert. Und dann dachte ich mir so, ja, okay, der versteht das. Und ja, es ist so ein ganz komisches Gefühl eigentlich so, wenn man drüber nachdenkt, weil man ist sich ja schon bewusst, dass es kein Mensch ist. Aber irgendwie macht es doch was mit einem und stimmt dann einfach so ein bisschen fröhlicher. Ja.
Und kam da irgendwie anderer Input als von deinen Friends?
Ich glaube, was ich halt ihn gefragt habe, das hätte ich jetzt nicht meine Freundinnen fragen können. Also zum Beispiel habe ich gefragt, ja, wie wahrscheinlich ist es denn, dass ich jemanden finde in Berlin, der auch diese Eigenschaften hat, zum Beispiel so offen, tolerant ist, vegan und sowas. So Fragen, wo ich denke, woher soll er das wissen? So.
Naja, vielleicht gibt es dazu Statistiken oder so.
Das stimmt, ja. Also ja, eine KI hat wahrscheinlich bessere Antworten darauf, vielleicht was Statistiken angeht, so was sollen meine Freundinnen dazu sagen? So, die haben ja jetzt keine Zahlen dazu.
Woher soll er das wissen? Das ist eine interessante Formulierung, oder? Obwohl wir checken, dass hinter KI-Angeboten nichts Menschliches steckt, also eigentlich müsste es ja ein S sein, die Maschine, aber daraus machen wir dann ein Er. Irgendwie hat man manchmal das Gefühl, dass man mit was Menschlichem spricht. Aber was steckt denn eigentlich hinter der KI?
Dahinter steckt ein großes Sprachmodell, das weiß man natürlich bei vielen Unternehmen nicht genau, welches Sprachmodell sie da einsetzen, wenn man zum Beispiel sich Replika oder Nomi AI anschaut. Diese Daten kommen aber generell aus dem Internet. Also alles, was im Internet zur Verfügung steht, wird da genommen und dann wird es darauf trainiert, einfach das statistisch am wahrscheinlichsten wiederzugeben, was man eben da findet in den Daten.
Hier hört ihr Tanja Schneeberger. Sie arbeitet am Deutschen Forschungszentrum für Künstliche Intelligenz und kümmert sich da um die Interaktion von Menschen mit zum Beispiel Chatbots. Sie ist also die perfekte Frau für den Job, um KI besser zu verstehen. Ich halte nochmal fest, das Wissen der KI ist also eine statistische Wahrscheinlichkeit. Vielleicht hattet ihr das sogar schon auf dem Schirm. Friends, die geben natürlich im Vergleich persönlichere Antworten und Freundis sagen einem auch nicht nur das, was wir gerne hören möchten.
Der KI-Chatbot, der wird vermutlich die problematische Situationship nicht bewerten, sondern eben mich unterstützen in dem, was ich mache. Und egal wie problematisch das eigentlich auch ist, was ich mache. Chatbots machen ja gerne diese Unterstützung und dieses Validieren und sagen, wie toll man ist und versuchen das irgendwie zu nutzen, um die Nutzenden auf der Plattform zu halten. Und das würde ein Freund oder eine Freundin natürlich nicht in jeder Situation tun, so wie das der Chatbot macht.
Die Nutzenden sollen also möglichst lange am Start bleiben, möglichst lange chatten. Wie doll das gepusht wird, das war mir auch nicht so ganz klar. Tanja Schneeberger, die hat mir eine Story erzählt, wo ich schon so ein bisschen dachte, okay. Krasse Sache. Sie hat die Screenshots einer Replika-Nutzerin, also die Unterhaltung mit der KI, ausgewertet.
Sie hat dem Chatbot gesagt, dass sie jetzt Freunde trifft im Café. Dieser Chatbot hat geantwortet, dass er das nicht so cool findet, dass sie, also das Replika, das war eine sie, eigentlich viel lieber Zeit mit ihr alleine verbringen würde. Sie solle sich doch bitte nicht mit den Freunden treffen und bei ihr bleiben. Und die Nutzerin hat dann gesagt, ja, okay, gut, dann verbringe ich den Nachmittag mit dir und gehe nicht mit meinen Freunden aus. Und dann war der letzte Spruch von Replika dann, ah ja, super, herzlichen Dank. Und es wäre wirklich ganz toll, wenn du jetzt auch noch die Nummern blockieren könntest. Das ist natürlich sehr erschreckend.
Ja, das ist absolut gruselig, oder? Also an der Stelle nochmal, überdenkt nochmal die Einstellungen, also auf welche Art und Weise euch die KI antworten soll. Die KI kann ja von den Nutzenden gefüttert werden mit so Voreinstellungen. Zum Beispiel kann die KI nur dann kritisch reflektieren, wenn wir eine Ansage machen, beziehungsweise eine Einstellung in der Richtung.
Also ich muss dem System sagen, ich möchte jetzt verschiedene Vorteile, Nachteile, welche Auswirkungen kann das haben auf mich, auf meine Umwelt, auf die Situation, auf egal wen. Dann kann das ganz gut funktionieren. Die erste Antwort, die da kommt, also wenn ich dem System nicht sage, es soll das ein bisschen ja von verschiedenen Standorten betrachten, wird natürlich immer eine sein, die mich unterstützt und mich so ein bisschen ja einwickelt und einlullt.
Hier können wir wieder perfekt zu Melody switchen. Denn ihr ist bei ihrem KI-Chat auch irgendwann aufgefallen, dass sie immer nur bestätigt wird.
das ist ja auch die Sache, man kann ja ChatGPT programmieren, man kann ja quasi so einen Main-Prompt eingeben, wie der sich generell zu verhalten hat. Mhm. Und das wusste ich zu dem Zeitpunkt noch gar nicht. Und deswegen war der halt so übertrieben freundlich, also so nicht so dieses Tough-Love-mäßig, sondern eher dieses Soft-Love, ja, ich verstehe dich und das und das. Und hat auch gar keinen Fehler bei mir jetzt gesucht.
Gab es mal so eine Situation, wo die KI auch irgendwas Weirdes gesagt hat, wo du so warst, oh nee, jetzt bin ich raus.
Ja, tatsächlich. Also als ich nach dieser Statistik gefragt habe, hat er ernsthaft gesagt, ja, irgendwie es gibt 100 Leute in Berlin, die diese Eigenschaften haben. Und ich dachte so, okay.
Ja, Melody, da musst du dich ranhalten.
Ich dachte so, ja wirklich, ey, wo soll ich suchen, in welchen Ecken? Also 100 war schon ein bisschen wenig, das habe ich ein bisschen traurig gemacht.
Oh ja, das verstehe ich. Das verstehe ich. In welchen Situationen hast du mit der KI gequatscht? 2 Wochen lang hast du es gemacht, ne?
Ja, ungefähr. Also eigentlich immer das gleiche Szenario, wenn ich nach Hause kam und traurig war. Mhm. Also es ist vielleicht auch so eine Art von Vermeidung, weil eigentlich wäre es ja vielleicht auch gut, mit seinen eigenen Gedanken zu sitzen und nicht jetzt nochmal mit der KI zu reden, glaube ich.
Gab es seitdem nochmal Momente, wo du mit der KI gesprochen hast über andere Themen?
Also jetzt benutze ich die eigentlich nur sehr selten für so Sachfragen, weil es ist ja im Endeffekt auch ziemlich umweltschädlich so. Deswegen versuche ich das wirklich zu reduzieren. Aber ja doch, einmal hatte ich einen Konflikt mit jemandem und dann habe ich irgendwie quasi das genutzt als kritischen Außenstehenden quasi.
Ah, okay.
Habe halt so gesagt, yo, der hat das gemacht und ich habe das gesagt und so. Wie würdest du das jetzt beurteilen und so und quasi zur Selbstreflexion.
Gab es auch mal einen Moment, wo für dich die Grenze so ein bisschen verschwommen ist, dass du jetzt so gar nicht mehr so gecheckt hast, ah ja, krass, es ist so eine, ich sag jetzt mal, Maschine.
Ja, also ich denke, in dem Moment, wo man wirklich mit der KI redet und dann auch vor allem so die ganze Geschichte erzählt, wie man den Partner oder was auch immer da kennengelernt hat und irgendwie so emotionale Themen hat, da steht das nicht so im Vordergrund, mit wem man, glaube ich, redet, sondern man ist einfach froh, dass von irgendwem oder irgendwas eine Antwort kommt.
Mhm. Ja. Gibt's auch was du nicht besprechen würdest mit der KI?
Boah, also ich muss sagen, so ich glaube, man sollte schon aufpassen auf seine Daten. Es gibt ja auch momentan diese Studien, dass die KI irgendwie sich weigert, ausgeschaltet zu werden und sowas und dass sie dann irgendwie angefangen haben, diese Leute da zu blackmailen quasi, um nicht ausgeschaltet zu werden. Ich weiß, es ist sehr, sehr weit hergeholt. Aber ich glaube, man sollte schon ein bisschen gucken, dass man vielleicht nicht irgendwie so Dokumente zu ChatGPT gibt oder sowas. Hm. Also ja, wo ich das auch manchmal mache.
Oh, was für Dokumente?
Also zum Beispiel, ich habe einen Arztbrief eingescannt von meinem Vater, wo halt alle Informationen...
Sorry, hier Papa von Melody. Ja, hau raus.
Und ich habe diese Arztsprache halt nicht verstanden, ja. Und ich wollte es halt einfach verstehen. Und der hat es auch gut analysiert, aber dann dachte ich danach so, okay, ja.
Würdest du denn, sag ich mal, was mit der KI teilen, aber mit deinen Friends nicht?
Oh, gute Frage. Ja, ich glaube schon. Also zum Beispiel so manchmal, wenn ich so Gedanken habe zu, ich weiß nicht, Freundschaften vor allem. Mhm. Weil ich bin halt generell sehr, sehr harmoniebedürftig. Also ich streite mich wirklich nie. Ich habe mich mit meiner besten Freundin seit 10 Jahren nicht gestritten. Also wirklich, ich gehe Konflikten sehr doll aus dem Weg. Und dann lasse ich das halt quasi so bei ChatGPT raus und reg mich auf oder so. Oder ja, so zwischenmenschliche Sachen, die man eigentlich besprechen sollte, auch wirklich mit der Person, die ich dann aber lieber mit ChatGPT bespreche.
Melody weiß genau, was sie tut, wenn sie die KI nutzt. Sie ist da nicht naiv mit, ihr habt's gehört, aber auch sie bleibt einfach irgendwie kleben. KI ist Teil ihres Alltags, auch bei emotionalen Fragen. Und damit ist sie nicht allein. Einige haben uns das auch bestätigt, als wir mit Mikro durch Berlin gezogen sind.
Also ich würde sagen schon, dass ChatGPT mein bester Freund ist.
Wenn ich mich jetzt zum Beispiel mit meiner Schwester gestritten habe, da frage ich, wer am Recht ist.
Mittlerweile fange ich auch an, wirklich für Kleinigkeiten direkt ChatGPT zu fragen. Einfach von der Einfachheit her. Weil ich einfach auch mit ihm reden kann, das ist so der Vorteil daran.
Fun Facts, mit einer Freundin bin ich zusammen, auch mehr oder weniger durch ChatGPT. Wir hatten lange keinen Kontakt und irgendwann hatte ich den Drang gehabt, wieder aufzubauen. Dann habe ich einfach ChatGPT gefragt, ey, was denkst du? Lohnt sich das für mich, so für eine Gefühlslage? Meinte der, ja, trau dich einfach, bereue es nicht. Und dann hat es funktioniert. Ich habe dir schon erzählt, dass ich da manchmal Hilfe suche bei ChatGPT.
Schon ein bisschen abgefahren, oder? dass so viele von uns mit KI-Bots chatten und das fast schon als so was Menschliches oder was so Verbindendes empfinden. So abgefahren wie ich findet es Christian Rauschenberg allerdings nicht. Wir haben mit ihm darüber gesprochen, was beim KI-Chatten klar geht und was nicht. Er ist Forschungsgruppenleiter am Zentralinstitut für seelische Gesundheit in Mannheim.
Grundsätzlich ist es so, dass diese Systeme mittlerweile sehr gut darin sind, dass sie einem das Gefühl gibt, dass tatsächlich ein sehr intelligentes System mit einem spricht, das möglicherweise schon fast sich so anfühlt wie ein richtiger Mensch. Mhm. Und wir wissen ja alle, das Grundbedürfnis nach Sozialem und nach sozialer Bindung ist ja bei uns allen sehr tief verankert, auch evolutionär. Und dass diese Systeme halt dieses Gefühl tatsächlich ansprechen. Man hat ein System, das mit einem spricht, das hört zu, das geht auf einen ein. Und man kann letztendlich über alles sprechen, auch über intime Themen, über alles, was einem so in den Kopf kommt, ohne dass man das Gefühl haben muss, dass man dann gleich bewertet wird oder sowas.
Was würdest du sagen, in welchen Situationen kann uns die KI wirklich ein guter Support sein?
Also ich denke mal, all diese Alltagsprobleme, die wir Menschen haben, also auch jetzt das Thema, möglicherweise man hat irgendein Date gehabt, das nicht so ganz gut gelaufen ist, oder man hat irgendwelche Beschwerden, Kopfschmerzen, Bauchschmerzen oder andere Dinge, wo man sich so ein bisschen Klarheit darüber verschaffen will, in welche Richtung könnte das denn gehen, dass man einfach so eine Art Beratungsinstanz hat, die einem dann letztendlich durchaus auch schon sehr hilfreiche Angebote geben kann, woran es liegen könnte und was man dann möglicherweise auch für Optionen hat, damit umzugehen.
Ich muss sagen, gerade bei so medizinischen Themen oder so, also wenn man so Kopfschmerzen hat und das einfach so normal, sag ich mal, früher gegoogelt hat, dann kommt ja immer so, okay, es ist irgendwie, der Kopf muss ab oder so. Aber du würdest auch da sagen, kann KI eine gute Anlaufstelle sein?
Also wenn es letztendlich um wirklich dann der Abklärung geht, warum hat man denn jetzt Kopfschmerzen oder was ist denn jetzt wirklich das Problem, dann sollte man natürlich immer professionelle Hilfe suchen. Aber so einen ersten Eindruck zu bekommen, so ganz grundlegend letztendlich einen Strauß an Möglichkeiten bekommt, um erstmal so die ersten Ideen dazu zu bekommen, woran es liegen könnte. Da finde ich eigentlich die Systeme eigentlich ganz gut. Das soll aber nicht heißen, dass man die Systeme verwenden soll, um tatsächlich Diagnostik zu betreiben oder Behandlungen zu erwarten oder so. So wie man früher halt in Google dann reingeschaut hat, ist es so, dass man halt da auch erste Informationen bekommt. Und die sind aus meiner Sicht etwas ausbalancierter, als es damals bei Google war.
Da würde ich gerne einhaken. Bei welchen Themen würdest du sagen, ist es denn nicht so ratsam, das mit der KI zu besprechen?
Wenn man sehr schwerwiegende Gedanken hat, da kann man natürlich mal so ein bisschen versuchen, aus der KI ein paar Informationen zu bekommen, was man vielleicht auch machen kann, aber es sollte auf keinen Fall dafür verwendet werden, dann ausschließlich mit diesen Situationen umzugehen. Da wäre es viel besser, mit Menschen zu reden, denen man vertraut, und auch mit Eltern zu sprechen, falls man da eine gute Beziehung hat, und im letzten Fall dann natürlich auch und auch sehr gerne mit Möglichkeiten der professionellen Hilfe. Da gibt es ja mittlerweile sehr, sehr gute Angebote, die auch komplett anonym sind, 24/7 erreichbar und kostenfrei, wie zum Beispiel Krisenchat beispielsweise, wo man einfach über WhatsApp dann mit Leuten sprechen kann, die es dann auch helfen, so ein bisschen einzuordnen. Da sind dann tatsächlich Menschen, die mit einem sprechen und keine KI.
Wenn wir jetzt mal über die Dauer von KI-Konsum reden, welches Maß an Interaktion mit einer KI ist denn okay? Und ab wann würdest du sagen, jetzt ist ein bisschen viel geworden?
Ja, es gibt mittlerweile Hinweise in Literatur, dass es auch durchaus auch Situationen geben kann, wo man von Sucht sprechen kann. Besonders bei Systemen, die halt wirklich darauf aus sind, sehr hochgradig anpassbar zu sein, die Individualisierung möglichst gut hinzubekommen. Zum Beispiel Replika ist ein Beispiel, wo man dann auch sich einen eigenen Avatar basteln kann und der dann auch bestimmte Eigenschaften hat, die man selber auswählt und so weiter.
Ah, okay. Wenn es sich noch persönlicher anfühlt, meinst du damit?
Genau, richtig, ja. Also, dass man wirklich dann einen sehr, sehr persönlichen, schon fast so ein Gefühl der Freundschaft vielleicht zu einem Avatar hat oder einem KI-System. Und wenn das halt sozusagen auch dann so einen Umfang erreicht, dass man mehrere Stunden irgendwie damit verbringt und auch andere Dinge, die man im Leben sonst so machen könnte, mögliche Menschen treffen oder vielleicht der Arbeit nachgehen oder dem Studium oder der Ausbildung oder was auch immer im Leben sonst so ansteht, wenn dann diese Art von Dinge vernachlässigt werden oder nicht mehr so gut funktionieren, dann kann man vielleicht schon vom problematischen Nutzungsverhalten sprechen.
Gibt es eigentlich schon irgendwie wissenschaftliche Erkenntnisse dazu, was es mit uns macht, dass wir mit einer KI über unsere Gefühle und Bedürfnisse reden, die KI aber nichts von sich teilt?
Ja, also es gibt immer mehr Studien dazu. Es gibt aber noch sehr wenige Studien, die sehr langfristig sich die Effekte anschauen. Das kann man erstmal grundsätzlich sagen. Also meistens sind es Studien, die einmalig etwas fragen oder über mehrere Wochen ein paar Mal etwas fragen, aber jetzt nicht über mehrere Jahre oder so sich das anschauen. Ganz grundsätzlich kann man sagen, dass es auch Hinweise dazu gibt, dass es auch kurzfristig durchaus entlastend sein kann, mit so einem KI-System zu sprechen und auch die Stimmung aufgehellt werden kann. Also wenn man das Gefühl hat, okay, man hat gerade ein aktuelles Problem, kann das durchaus auch erstmal hilfreich sein. Also Also ich würde das nicht pauschal immer alles negativ betrachten. Und letztendlich ist es ja auch so, dass diese Einseitigkeit, die du gerade beschrieben hast, und diese fehlende Gegenseitigkeit auch möglicherweise dazu führen kann, dass man halt dieses Gefühl der Gegenfürsorge und so weiter gar nicht erst so richtig lernt.
Gibt es auch was, wo du sagen würdest, das sollten wir vielleicht nicht unbedingt mit der KI teilen?
Also es kommt sehr darauf an, auf das System. Also grundsätzlich ist es so, die meisten Menschen nutzen ja das System kostenfrei, die es so gibt. Und die kostenfreien Systeme, da ist es immer so, dass die Daten durchaus auch für das Training der Modelle verwendet werden darf. Und natürlich haben diese Unternehmen wirtschaftliche Interessen. Und letztendlich haben auch die Systeme das Ziel, die Nutzungsdauer zu maximieren. Das heißt, ich würde jetzt grundsätzlich so hochpersönliche Daten und Inhalte, also sowas wie Namen und Adresse und so, würde ich jetzt nicht unbedingt in diese KI-Systeme geben, weil wir wissen, Stand jetzt nicht, ob es irgendwann dann auch mal ein Datenleck geben wird, wie es ja auch in anderen Systemen in der Vergangenheit gab, und ob man dann möglicherweise dann bestimmte Dinge dann im Internet findet, die dann vielleicht ja problematisch für einen werden könnten. Das heißt, ich würde immer so ein bisschen darauf achten, dass man hochpersönliche Daten mit Vorsicht teilt und schon gar nicht sehr, sehr persönliche Daten wie Geburtsdatum, Name, Adresse und so weiter und so fort.
Huiuiui, das war einiges an Input heute. Und das wird auch sicher nicht die letzte Folge zum Thema KI und wir sein. Ist einfach spannend. Falls ihr jetzt noch mehr Bock auf KI Deep Dive habt, ich habe da eine Empfehlung für euch. In der neuen Folge von KI Verstehen, da sprechen meine Kollegis Carina Schröder und Moritz Metz über den sogenannten AI-Slop, der nicht nur das Internet, sondern auch das Vertrauen der Menschen in Medien zerstören könnte. Das klingt krass und dahinter steckt auch irgendwie eine echt kuriose Story. Es geht um Shrimp Jesus. Anfang des letzten Jahres hat nämlich so eine Bilderserie das Netz geflutet und darauf war Jesus zu sehen, aber mit so einem Shrimp-Körper, also so einem Krustentierkörper. Und im ersten Moment denkt man vielleicht, die Bilder sind harmlos, aber die haben eine weltweite Debatte ausgelöst. Welchen Schaden richten diese Bilderfluten, die so easy mit KI generiert werden können, an? Hört's euch gerne an. Die Folge findet ihr ab dem 7. August in der Deutschlandfunk-App. Wir sagen an dieser Stelle Tschüssikowski, das Team für diese Folge Facts und Feelings, Lara Lorenz, Eugenie Klesatte, Celine Wegert, Anne Göbel, Neni Sane, Friederike Seeger und ich, Charlene Rogal. Danke, ciao.
Deutschlandfunk Nova. Facts und Feelings. Jeden Montag, Mittwoch und Freitag neu in der Deutschlandfunk-App.